Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ein frohes neues Jahr. Heute ist Montag, der 3. Januar im Jahre des Herrn 2022, im Jahr 3 nach Corona. Die neue Zeitrechnung, habe ich festgestellt, hat sich nicht nur bei mir festgesetzt, sondern es gibt tatsächlich immer mehr Gespräche. Ich führe immer mehr Gespräche mit Leuten, die jetzt schon anfangen zu sagen, also es war nach und vor Corona. Also wenn sie versuchen, im Gespräch auf irgendetwas zur Sprache zu bringen, nach und vor Corona.
Na gut, mach ich auch.
Es läuft Standardantwort, keine Ahnung, mit Klaus und
mit Kosanowski.
Guten Tag.
Ich wünsche dir auch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Und ja, wir wollten über Erwartungen reden, wie wir es angekündigt haben Ende letzten Jahres.
Genau. Erwartung. Erwartung ist ein wichtiger Begriff in der Soziologie. Erwartung, das ist sozusagen der Erwartungsbegriff, ist genau das, woraus sich sozusagen eine Kenntnis von sozialen Strukturen vermittelt. Was nennt man eine soziale Struktur? Deshalb, übrigens, wenn ich das kurz, wir wollen nicht so viel über Soziologie reden, aber ich will nur ganz kurz sagen, wie minderwertig teilweise das Soziologiestudium ist, kann man daran erkennen, dass ich als Student der Soziologie ständig von sozialen Strukturen gehört habe, aber ich habe wirklich ungelogen 8 Semester lang nicht begriffen, in der Soziologie nicht verstehen können während des Studiums, was eine soziale Struktur eigentlich ist. Weil genau dieser Punkt Erwartung, natürlich kam das wurde das aufgeworfen, klar, aber es geht ja darum, dass man das, dass sich das einprägt. Ne? Das hing damit zusammen, damals in den 90er Jahren war Soziologie tatsächlich ein reines Laberfach, und sobald sozusagen versucht wurde, irgendwelche Dinge begreiflich zu machen, wurde immer alles gleich zerredet. Deshalb sozusagen die Laberei verhindert dann das Lernen. So dass ich nie begriffen habe, was Erwartungen oder was eine soziale Struktur ist. Das habe ich dann erst später begriffen, als ich mich mit der Systemtheorie von Luhmann beschäftigt habe. Na klar, Erwartungen und eine soziale Struktur. Also und warum ist das wichtig? Also zunächst, warum ist es wichtig, über soziale Strukturen zu sprechen? Oder darüber nachzudenken? Und was hat man eigentlich davon? Erwartung ist einer der wichtigsten Begriffe. Also soziale Struktur, Erwartung ist einer der wichtigsten Begriffe in der Soziologie. Und wie man weiß, also nicht nur in der Soziologie, sondern im Prinzip in unserem Leben und unserem Alltag spielen Erwartungen eine ganz entscheidende Rolle. Hatten wir das nicht schon, das Gespräch, Klaus, dass wir gefragt, die Situation hatten, das Beispiel hatten, ne? Jemand klingelt an der Tür, wir hatten das, glaube ich, ne? Jemand klingelt an der Tür. Du im Büro, ne, du stehst auf, gehst hin, wer ist da? Da kommt jemand rein und sagt, hier ist die Pizza.
Ja, für wen? So.
Ja, genau. Also, ne, das heißt, hier wird schlagartig wird in so einem Fall Erwartung aufgeworfen, die Erwartung aufgedeckt. Warum? Weil nämlich jetzt sofort sich Rollen zeigen, Zuständigkeiten zeigen, sich Routinen zeigen. Und jetzt, wer ist zuständig? Was ist hier eigentlich passiert? Jetzt, wo genau das fraglich ist, wo du jetzt auf einmal feststellst, nee, hier hat keiner Pizza bestellt. Irrtum. Ne, genau. Und in dem Augenblick merkt man ganz genau, was Erwartung ist. Genau. Wo die Fehlleistung oder wo der Irrtum eine Rolle spielt oder wo das Scheitern oder wo, genau.
Ich finde es halt interessant, wie die Erwartung durchhaltbar ist, dass man so maximal implizit kommunizieren kann die ganze Zeit oder sprechen kann die ganze Zeit. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, so geh einkaufen und du kommst mit irgendwas Essbarem zurück. Ne? Du wirst jetzt nicht, keine Ahnung, jagen gehen oder so. Ne? Ich kann erwarten, dass du irgendwas machst, mit dem ich was anfangen kann. So, wohingegen, also ich kann extrem implizit sein. Ich kann aber nicht meinem Computer sagen, einkaufen, der wird irgendwie nichts machen. Ne, ich kann aber schon hochkomplexe Zusammenhänge dort anstoßen, dass hier Essen geliefert wird. Das geht. Aber ich kann mit dem Computer im Umgang nie implizit sein. Ich muss immer extrem explizit sagen, was geht, was zu tun ist, was die Abfolgen zu sein haben. Und ich habe dem gegenüber also überhaupt gar keine Erwartung. Ich erwarte nicht, dass er was anderes tut oder mehr denkt oder in anderen Zusammenhängen das tut, als ich es ihm sage. Wohingegen, wenn ich das in so einer sozialen Situation tue, immer ganz viel Erwartungen haben kann und die auch immer auf irgendeine Weise erfüllt werden.
Genau.
Und du sagst, es gibt verschiedene Arten von diesen Situationen und dadurch verschiedene Strukturen oder was, diesen Strukturbegriff hätte ich schon ganz gern verstanden.
Naja, klar, also die Strukturen werden sozusagen in dem Augenblick schlagartig aufgedeckt oder offenbar oder sie werden kenntlich in dem Augenblick, wo sie scheitern. Also Struktur ist eigentlich genau das, worüber man nicht sprechen muss. Struktur ist das, worauf wir uns verlassen können. Also wenn ich erwarte, dass du erwartest und wenn du erwartest, dass ich erwarte, dass du erwartest, das führt ja logisch gesehen in einen Regress. Du kannst das ungefähr vorstellen, ne? Du kennst das, in Spielen wird so etwas genutzt, beim Pokerspiel oder so. Ich erwarte, dass du erwartest, ich erwarte, ich glaube, dass du glaubst, dass ich glaube. Ne? Und zunächst unter logischen Gesichtspunkten betrachtet, führt das in einen Regress und könnte uns, wenn man das logisch betrachten wollte, handlungsunfähig machen, weil ich darauf, ne, weil man nach einer logischen Auflösung sucht und die Antwort lautet, das Problem haben wir überhaupt nicht. Empirisch, sondern empirisch für Handlung. Wir handeln eben einfach und warten dann, was geschieht. Und genau das wiederum, da merken wir, wie wir durch Erwartung selber sozusagen, wie wir auf Erwartung reagieren. Und das muss uns überhaupt nicht zu Bewusstsein kommen. Deshalb sprechen Soziologen zu Recht davon, dass es so etwas, dass die soziale Tatsache eben keine Bewusstseinstatsache ist. Also das Soziale muss dir gar nicht zu Bewusstsein kommen, also das soziale Gelingen ist es ja dann, ne? Das muss dir gar nicht zu Bewusstsein und ganz häufig, nicht nur es muss nicht, sondern ganz häufig passiert das auch nicht und für das Gelingen sozialer Realität ist das in nicht wenigen Fällen ganz entscheidend von Bedeutung, ja, dass du das Soziale ja selbst nicht bemerkst. Weil es eben auch ja zu Ende gehen muss, nicht wahr? Also oder es muss zu Ende gehen, die Sequenz sagen wir, ne? Oder es muss zu Ende gehen oder es muss verrichtet werden, das Werk, die Arbeit, ne? Der Termin oder eben auch die Begegnung hat ihre eigene Antwort, ob du mit Kindern spielst, ob du mit Kunden redest, ob du mit dem Lehrer zu tun hast. Du hast eben auch erst heute wieder. Also gerade, nehmen wir am besten ein Beispiel, wir waren gerade einkaufen, da sind am Supermarkt sind Leergutautomaten, es stehen zwei nebeneinander. Der Getränkemarkt hat bis um 10 Uhr auf, aber abends um 7:30 ist natürlich nicht mehr viel. Es standen zwei nebeneinander, aber einer war blockiert, der war sozusagen der Container voll. Und an dem anderen, da stand so ein Familienpapi abends um 7:30 und der hatte seinen alten Herrn dabei, also ein alter, greiser Mann, der kaum noch laufen konnte und ein kleines Kind. Und mit denen spielte er nun Pfandflaschen abgeben. Und er hatte nicht etwa 10, nein, er hatte 3 Wagen voll mit Mülltüten, weißt du, vollgestopft mit leeren Pfandflaschen, also so Plastik, weißt du, so, ne, so PET, wie heißen diese Flaschen da? So. Ja, und das Kind sollte abwechseln, das Kind sollte, klappt das nicht, dann der Alte und der andere, wie gesagt, der andere war verstopft. So, und also das habe ich, also zuerst habe ich mir das angeguckt. So, und irgendwie habe ich gedacht, also das dauert jetzt hier. Also, so, aber wie das dann eben so ist, also du bist ja auch nicht immer Herr der Lage. Das ist ja auch das, was das ist ja auch ein wichtiger Punkt in der Soziologie. Also, ne, das hat man aus der Psychoanalyse übernommen, das stimmt übrigens auch. Du bist nicht Herr im eigenen Haus, du bist nicht vollständig informiert. So, ich hatte eigentlich nur eine Kleinigkeit abzugeben, also einen kleinen Kasten, Wasserkasten, ein paar leere Milchflaschen, was weiß ich. Wo ich dachte, also bis die da fertig sind, bin ich ein alter Mann.
Jetzt will ich ja wissen, wie du es aufgelöst hast. Was hast du
so gemacht? Und dann fing ich an, bei dem zu beschweren, bei dem Kerl. Ich sage, also hör mal zu, es ist 7:30, es ist ein später Abend. Ich will nach Hause, das Personal will nach Hause. Hier ist jetzt später Abend ist hier kein Kinderspielplatz. Da habe ich gedacht, ich habe den Angang anzuschnauzen, weil ich ungeduldig war. Und dann wies er mich darauf hin, dass ich ja nur das Personal anrufen müsste, dass die den Container leer machen, damit ich an den anderen rankomme. Wo ich dachte, ja, aber wo ist der jetzt? Jetzt muss ich durch den halben Laden rennen, um den Kaufmann hier zu finden. Dann rannte ich durch den halben Laden, dann hatte ich ihn darauf aufmerksam, in dem Augenblick war ich aufgebracht, also ich war genervt und wie das eben so ist. Du hast ja auch die körperlichen Tatsachen nicht immer im Griff. Ich war ja leicht erregt und nun hatte ich mit der leichten Anschnauzstimme den darauf aufmerksam, den Kaufmann, also den Angestellten da, der ja nun wirklich für nichts konnte. Also darauf aufmerksam gemacht, dass ja der Container leer ist und dass diese Herrschaften dort also die ganzen Automaten blockieren und dass die heute damit nicht mehr aufhören wollen. Und da guckte der mich genervt an und ich dachte, und ich hatte schlagartig bemerkt, wenn der mich jetzt anschnauzt, dann hatte der berechtigten Grund dazu, also der Angestellte
ja,
da,
ja,
dann hätte der jetzt, und jetzt komme ich hier gar nicht mehr zurück. Ich hatte schon, also schon bei mir ging schon rot an. So, aber er hatte dann ein Einsehen, er hatte sich das angeguckt, hatte dann den Container aber so war es dann auch. Ich hatte zack, zack meine Flaschen weg und ich war schon aus dem Laden raus. Da war der immer noch nicht fertig mit seinen Flaschen da.
Ah, das wäre die nächste Frage gewesen, ob du es eher geschafft hast, ob das
schneller ja, so war, als auch, geschafft klar, zu haben. Okay. Klar, ja, klar, der war noch 20 Minuten da beschäftigt.
Aber es soll ja auch so sein.
Aber wie das eben so ist, also bist du eigentlich, wie mächtig bist du eigentlich, wie souverän bist du eigentlich, wie handlungswirksam bist du eigentlich, also wie gut, wie kompetent, also man könnte das ja als Kompetenz, also man könnte, also ein Beobachter hätte sagen können, dass ich in diesem Augenblick nicht sehr kompetent gehandelt habe, so. Ja, aber so machen das dann Soziologen, die meinen dann, du wirst an dich, die Aufforderung soll an dich gerichtet sein, irgendwie das Gelingen zwischen den Menschen zu garantieren. Und an mir hätte man nun ablesen können, dass ich da etwas defizitär und etwas, na, minder kompetent mich verhalten habe. Sowas machen Soziologen dann gerne oder Pädagogen oder so, denn die sagen ja, du hättest einfach so die Wahl gehabt, aber das ist es eben genau. Welche Wahl hast du eigentlich?
Ja.
Das ist ganz genau. Darauf hat mich dann der andere hingewiesen. Er hat gesagt, du hast doch die Wahl, an den anderen Automaten konnte ich nicht gehen, aber ich konnte den Angestellten im Supermarkt ansprechen. Du hast doch eigentlich eine Wahl. Und du hast auch natürlich eine Wahl, nur die Frage ist, du hast nicht nur eine Wahl, sondern du hast mehrere. Du kannst mehrere Sachen wählen. Du hast eben nicht bloß eine Wahl oder ein Entweder-Oder, also entweder ich spreche den an oder ich spreche jemand anders an, sondern du hast tatsächlich viele Wahlmöglichkeiten in dem Augenblick und deshalb eine Komplexität an Handlungsoptionen und deshalb wird sie eben durch die Situation selbst reduziert, durch die soziale Situation. Und es war in dem Augenblick natürlich für mich, dass der da mit seinem alten, mit dem Rentner, der also kaum gehen konnte, und dem Kind da vor dem Automaten rumhampelte.
Der hat selber ein Experiment gemacht. Er kannte die wahrscheinlich alle überhaupt nicht.
Doch, das sah so aus. Das war so ein lieber Familienpapi, der mit seinem alten Herrn und seinem Kind da einen schönen Abend verbringen wollte, vor dem Getränkeautomaten.
Vielleicht war er mit im soziologischen Experiment, was es bedeutet, mit einem kleinen Kind oder einem alten Opa
zum Beispiel,
kurz vor Schließung an dem Pfandautomaten zu stehen. Ja, ja, du hast gut mitgespielt. Insofern, wenn der Perspektive, deswegen finde ich auch so Quatsch, das zu bewerten, ne? Warum ist denn das kompetent oder nicht kompetent? Das ist doch eine Bewertung, die vollkommen sinnlos ist, weil Gesellschaft hat ja stattgefunden und die hat auch funktioniert.
Ja, klar,
in einer anderen Form hätte sie auch einfach nur stattgefunden, hätte auch funktioniert.
Hätte auch funktioniert, ganz genau, ja, ganz genau.
Inwiefern kannst du sagen, dass das jetzt kompetent oder inkompetent?
Aber das sind ja genau diese, das ist ja genau das, was dann in so einer humanistisch geprägten Soziologie oder in so einer kritisch-humanistisch geprägten Soziologie dann so eine Rolle spielt. Der Mensch soll handlungskompetent sein und das geht, indem man meint, man könne ihn über die sozialen Tatsachen aufklären, sagen sie dann, und sagen dann, wir müssen, wenn wir über die sozialen Tatsachen aufklären, sozusagen ein objektives Wissen, also ein Wissen über die objektiven Tatsachen garantieren oder herstellen und dann suchen sie nach den objektiven sozialen Tatsachen. Ne? Und damit sind wir genau bei dem Thema. Wir hatten im Vorgespräch kurz darauf zu sprechen gekommen, dass ja der Anspruch an Objektivität. Und ja, die Soziologen nehmen dann, akademische Soziologen nehmen den dann für sich in Anspruch. Die sagen dann, ich kann urteilen über objektive soziale Tatsachen. Und das tun sie auch dann, wenn sie wissen, dass sie in das Geschehen selbst verwickelt sind. Das wissen sie sehr genau. Also erkenntnistheoretisch und beobachtungslogisch haben Soziologen keine Geheimnisse voreinander. Also im Sinne von, darüber reden wir nicht. Nein, sie sind da schon aufgeklärt. In dieser Hinsicht, ja, beobachtungslogisch und erkenntnistheoretisch sehen sie die Verwicklung. Wie sagt man, in der Ethnologie nennt man die Verwicklung des Forschers in das Forscherfeld. Also sprich, du kommst drin vor.
Ja.
Aber das Interessante ist, dass sie trotzdem den Anspruch an Objektivität nicht fallen lassen. Sie wissen eigentlich ganz genau, dass man einen Anspruch an Objektivität deshalb bezweifeln kann, was sie auch ständig tun übrigens. Ja, also das geschieht auch ständig. Aber auch wenn man tausendmal aber sagen kann, auch wenn man tausendmal aber sagen kann, sie bleiben dabei, nicht wahr?
Genau, irgendwas muss er ja machen, irgendwas muss er ja tun.
Ne? Gut, und Erwartung, also lass uns über Erwartung sprechen. Und Erwartung ist eigentlich das, was sozusagen die soziale Selektivität dirigiert. Das ist die soziale Selektivität und nicht die psychosomatische. Ne? Nehmen wir nochmal die Situation in dem Getränkeautomat. Stell dir vor, du denke dir, diese Getränkemärkte sehen ja überall in Deutschland gleich aus. Stell dir vor, du kannst es dir ohne weiteres vorstellen, du wärst dabei gewesen als unsichtbarer Gast, wenn du so willst. Du hättest dir das vorstellen können, ich mit so einer Maske auf, mit so einer weißen, ne, mit so einer FFP2-Maske, eine dicke Jacke an, Wagen, also ein Wasserkasten, ein Bierkasten und zwei oder drei Milchflaschen. Stell dir vor, und dann steht der da, zwei Wagen, du kannst dir die Situation genau vorstellen, der hat da zwei Einkaufswagen, hat er vollgestopft mit diesen leeren Flaschen und das Kind steht auf dem Wagen und stopft so hilflos wie das Kind von 3 Jahren oder so und Papa hält das Kind fest und so. Du kannst dir das vorstellen.
Ja, natürlich. Ich war selber schon so in der Situation.
Ja.
Auf beiden Seiten.
Ja, so. So, und jetzt kommt, was ist die soziale Selektivität? Die soziale Selektivität ist eben nicht bloß das, was ein Mensch tut, sondern das, was sich da sozusagen dann zeigt. Das ist sozusagen, wie sich Kommunikationen selber ihre Möglichkeiten erweitern und einschränken. Die Kommunikationen sind es. Also es sind die Kommunikationen selbst, die Beobachtungsoperationen sind, die Selektivität organisieren. Und das geschieht ganz von selbst. So kommt es ja, dass du dich mehr oder weniger souverän auch an Kommunikation beteiligen kannst, eben weil du, das ist ja genau das, was Luhmann dann erklärt, du musst überhaupt nicht souverän sein. Nicht nur nicht, dass du es nicht musst, sondern nicht nur, dass du es nicht kannst und du brauchst das überhaupt nicht. Du brauchst gar nicht souverän sein, sondern du kannst dich eben auf genügende Weise auf die Eigenkomplexität des sozialen Gelegens verlassen. Also in dem Fall also, ich bin genervt, nachdem ich habe vielleicht 5 Minuten zugeguckt oder so. Dann fange ich an, genervt zu werden. So, ist ja klar. So, jetzt werde ich von der Körpertatsache überfallen. Also die Nerven vibrieren jetzt. Und jetzt wird ja auch eine psychische Einschränkung ist damit ja verbunden. Die Einschränkung ist ja, dass ich nicht alle Optionen durchdenken kann, die möglich wären. Wie soll ich das auch tun? Also das ist nicht so. Denn hätte ich nicht auf diese Weise defizitär gehandelt, hätte ich auf eine andere Weise defizitär handeln können. Das ist ja so. Nicht wahr? Das ist ja genau das, weshalb dieses ganze Psychologisieren auch nichts weiterhilft, weil man eben, wenn es darauf ankommt, dich auf deine defizitäre Selektivität aufmerksam zu machen, finde ich immer eine.
Ja.
Weshalb dieses ganze Psychologisieren nicht hilft. So, also was mache ich? Ich überlasse mich einfach dem Geschehen und sage, es ist doch jetzt am späten Abend hier kein Kinderspielplatz, können Sie nicht mal, so. Und schon macht er mich auf die Alternative aufmerksam, die ich ja so. Die Alternative ist, fragt den Angestellten. Und schon merkt man, so, und jetzt passiert das Verhängnis, es hätte ja auch Verhängnis vollenden können. Ich, leicht genervt, spreche den jetzt mit der genervten Stimme an. Und das hat er auch gemerkt. So, jetzt hätte der mich ja auch anmaulen können. Das hätte echt zu einer Bremse werden können. Aber man sieht, nee, es konnte gerettet werden. Ne, es konnte gerettet werden, der Angestellte hat das gemerkt und hat dann den Container leer gemacht und so. Dann merkt man, wie die Eigenselektivität des Geschehens selbst dafür sorgt, dass es so oder so oder so weitergeht.
Ja, ist er jetzt in dem Sinne sozial kompetent? Hat er sozial kompetent gehandelt jetzt? Der Mitarbeiter?
Ja, das ist eben eine ziemlich dumme Frage.
Ne? Ja, genau.
Er hätte auch genauso gut sagen können, also so lasse ich, so, so ich habe nicht die Bereitschaft, mich von Kunden so anpumpen zu lassen.
Ja, dann kann man sagen,
vielleicht war er auch nicht so empfindlich, was ja auch sein kann. Was auch immer.
Ist auch egal.
Ja, genau. Nach Motiven zu fragen, spielt dann eben, hilft dann ja auch gar nicht, weil man ja, weil es eben die soziale Eigenselektivität ist, die dann das Geschehen steuert und nicht so sehr die Motive da sind, was auch immer der Angestellte sich gedacht haben mag. Und was auch immer er mir unterstellt haben mag und was auch immer die Beteiligten sich gegenseitig unterstellen, entscheidend ist, dass die Erwartung selbst sozusagen die Kommunikationen dirigiert. Aber dirigieren heißt eben nicht, wie so ein Mechanismus steuern, entweder oder, ne, Tür auf, Tür zu, entweder links oder rechts, sondern sozusagen innerhalb der Kontingenz sozusagen immer auch sich nach Wahrscheinlichkeiten richtet, die nach Wahrscheinlichkeiten richtet oder nach, ne, nach Opportunitäten richtet, ne, nach Möglichkeiten und so.
Ja, da sind wir genau bei dem, was ich vorhin meinte, ne? Weil halt so viel möglich ist, und weil auch immer irgendwas verstanden wird auf der anderen Seite. Es gibt immer ein Erklärungsmuster zu, ne? Ah, Kusinowski ist halt nicht gut drauf, mache ich mal das und das, ne? Oder keine irgendwas. Ahnung, draußen hat sehr dringend. Ich kann immer irgendwie eine Erklärung finden. Und deswegen ist das eine notwendige Voraussetzung, dass wenn das alles getrennte Systeme sind und die eine Bandbreite haben von Art und Weise, wie sie auf irgendwas reagieren können, musst du ja implizit sein. Ne? Je expliziter du wirst, bei gleichzeitiger extremer Vielfalt von Möglichkeiten, desto unwahrscheinlicher wird ja, dass irgendwas passiert, weil es muss ja dann so explizit auch ausgeführt werden oder halt es kommt nicht zustande. So, genau. Und deswegen wird es halt maximal vage, wird implizit und dann passiert halt irgendwas.
Ja. Genau. Und genau dieses Implizite ist eben genau das, was sozial auch passiert, aber was sozusagen auf dem Monitor des Bewusstseins gar nicht aufschlagen muss und auch gar nicht sozusagen aufleuchten muss. Also das heißt, das, worüber du bewusst, dass du bewusst auch gar nicht mitkriegen kannst. Also sprich, das Soziale, wo es dir gar nicht zu Bewusstsein kommt, dass überhaupt eine soziale, dass also implizite Tatsachen selbst mitkommuniziert werden. Also das ist genau diese Einsicht. Auch hier ist das so, dass es Soziologen irgendwie wissen, dass es so etwas gibt, aber dann doch immer irgendwie umbiegen möchten auf Humankompetenz. Tatsächlich. Auch das, worüber wir nicht reden, auch das, was wir nicht sagen, auch das, worauf nicht gedeutet wird oder auf das, was nicht gezeigt wird, das, was auch das wird kommuniziert. Ja. Also auch das wird kommuniziert, kommuniziert wird ja alles, was zur sozialen Ordnungsbildung beiträgt. Und das erklärt dann eben auch, weshalb die Tatsache des Sozialen nicht einmal gewusst werden muss. Es gab ja viele Jahrhunderte und Jahrtausende vor der Soziologie, da wurde das überhaupt nicht gewusst, dass es die Tatsache des Sozialen gibt.
Ist es denn heute so? Also, dass Soziologe die Tatsache, dass der Soziologen die Tatsache des Sozialen bewusst ist, klar. Aber wie viel Prozent der Gesellschaft sind jetzt Soziologen
und ist den anderen? Das ist ja ganz genau, das ist eine gute Frage. Also, da sollen wir uns nicht vertun. Also, man muss sich wirklich vorstellen, das wäre jetzt ein interessantes Thema mal für eine längere Vorlesung. Das kann ich natürlich jetzt nicht machen, aber überleg dir mal, ich weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang, wenn ich dich fragen darf?
85.
85, aha. Also, dann bist du 16 Jahre jünger als ich. Überleg mal, so Menschen, die so 16 Jahre älter sind als ich, also so Menschen, die so, also ich 16, sagen wir, also ich denke mal an meinen Vater. Mein Vater war ja 1930. Für meinen Vater, also war, also es geht darum, wie bist du informiert über Soziopsycho und biologische Tatsachen und wie reagierst du darauf? Also, denke dir mal, was seit der Industrialisierung in den Wissenskonzepten und in der Wissensform, was da alles passiert ist. Mit Darwin, mit Freud, wollen wir nur Darwin nehmen, wollen wir Freud nehmen, wollen wir Max Weber sagen, wollen wir mal diese drei Gelehrten nennen. Bei Darwin war es die Einsicht in die biologische Tatsache deines Lebens. Das heißt, dass du sozusagen, dass der Mensch vom Affen abkommt, also das heißt also, du bist biologisch und damit nicht nur geprägt, das ist, sondern auch erklärbar und dann oder sagen wir durchschaubar, ne? Das war ja zumindest der Anspruch, den die Aufklärung gestellt. Danach kam im nächsten Schritt der Freud, der gesagt hat, du bist psychologisch determiniert und damit eben auch im Prinzip, so war ja die Idee, durchschaubar. Und dann auf einmal kam gleichzeitig doch der Gedanke auch bei Max Weber, auch das Handeln ist durchschaubar. Und auch darüber sind wir informiert, und zwar darüber durch Pädagogik in der Regel. Wir sind ja hochpädagogisierte Subjekte. Ja. Und das sollte man schon in Rechnung stellen. Wir sind über die biologischen, psychologischen und soziologischen Tatsachen unseres Lebens. Ob wir darüber aufgeklärt sind, will ich nicht sagen. Aber wir sind darüber informiert und das heißt, wir bauen das reflexiv ein. Und das merken wir und unser Alltag ist, und das hat nichts damit zu tun, ob du soziologische Bücher gelesen hast oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern tatsächlich durch die Pädagogisierung unseres Lebens sind wir auch über die sozialen Tatsachen unseres Lebens sehr informiert. Eine andere Frage ist, welche Schlüsse wir daraus ziehen können. Und die meisten Schlüsse, die wir daraus ziehen können, ist immer nur Verdruss. Also du siehst das.
Die anderen machen es falsch.
Genau, ganz genau. Wir reagieren auf diese Tatsache dann in Regel mit der Verdrusserkenntnis. Die anderen sind alle irgendwie blöd oder so. Aber auch wenn das sozusagen eher eine Verdrusserkenntnis ist und wenn die selber eine pessimistische Einsicht, aber letztlich wissen wir um die sozialen Tatsachen unseres Lebens schon. Wenn ich von meinem Vater gesprochen habe, will ich sagen, mein Vater, zum Beispiel noch, da war das doch so, sicher. Also diese traumatischen Erfahrungen, die mein Vater gemacht hat als Jugendlicher, darüber konnte er nicht reden im Zweiten Weltkrieg, ne? als Kind. Als Kind musste er bei Bombenalarm in den Luftschutzbunker rennen und auch viele Soldaten, die konnten darüber nicht reden. Das ist tatsächlich so. Über diese knallharte Gewalt, die sie da erlebt haben. Ja?
Entschuldigung, ich wollte
echt sagen. Die konnten darüber nicht reden. Also das kann ich auch verstehen übrigens. Was hat sich heute geändert? Ne? Heute ist das so, diese Bundeswehrsoldaten, wenn die in Afghanistan waren, die können heute darüber reden, dass sie posttraumatische Belastungsstörungen haben.
Ja, irre, ne? Aber ist das eine Konsequenz? Also wenn man jetzt sagt, das System eigentlich nur lernen, indem sie halt irgendwelche Grenzerfahrungen machen, irgendwelche starken Irritationen, also wenn die Gesellschaft, gerade die deutsche, ist ja eine stark andere, die danach entstanden ist. Und also Menschen, die das aufarbeiten mussten, gab es davor nicht und danach schon. Und dann können sie es auch. Also ist quasi diese Weltkriegserfahrung für eine Gesellschaft, also hätte sich dann auch die Soziologie danach auch so entwickelt, wenn das nicht gewesen wäre? Oder die Tatsache, dass es da so eine soziale Realität gibt und dass wir darüber reden können und das adressieren können, wäre das auch so entstanden? Ist das eine Folge daraus?
Naja, das ist natürlich so eine Frage. Eines kann man mit Sicherheit sagen, die Soziologie selber ist die Reflexion der Industrialisierung. Ja, die Soziologie ist eine Wissensform, die den Prozess der Industrialisierung, die ist mit der Industrialisierung entstanden, die Soziologie, also ein soziologisches Wissen. Okay. Hat das vor der Industrialisierung, es gibt Soziologen, die behaupten was anderes. Die behaupten, dass schon die Tugendlehre in der Renaissance oder so etwas, die Ethik der, also die behaupten, auch in der Antike oder so etwas, auch im Mittelalter hätte es so etwas wie soziologisches Wissen gegeben. Das hätte sich nur anders dargelegt oder gezeigt, eben als Tugendlehre oder eben als Ethik. Und das würde ich zurückweisen. Das würde ich ganz klar zurückweisen. Nein, Soziologie ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein revolutionäres Wissen. Das muss man schon sagen. Also Wissen um die, das Wissen um soziale Tatsachen, also das nenne ich Soziologie, ne? Ist tatsächlich ein revolutionäres Wissen. Revolution, also durch die industrielle Revolution entstanden, damit eine Welt, die Einsicht, also ähnlich wie die Quantenphysik oder so. Das ist ein revolutionäres Wissen, das sozusagen mit Revolution meine ich, dass sozusagen ganz andere Verstehenshorizonte aufspannt, wo also Dinge begreifbar werden, über die hat man vorher nie nachgedacht und die man auch nicht so einfach begreifen kann, ähnlich wie Quantenphysik. Ne? Mit dem Unterschied ist, dass die Quantenphysiker etwas professioneller damit umgehen, weil sie sozusagen ein gebrocheneres Verhältnis zu Methoden haben als Soziologen. Das ist der Unterschied. Also ich will nicht sagen, Soziologie ist genauso intelligent wie Quantenphysik. Nein, die Quantenphysik ist intelligenter.
Die Welt der Soziologie ist halt ungleich komplexer. Ich finde das nicht so einfach. Das ist immer so schwer mit diesen harten und weichen Wissenschaften. Ne? Die Vergleichbarkeit, die entzieht sich für mich. Also ich würde sagen, dass in also Quanten, so es die denn gibt und so ich dann richtig informiert bin, was es ist, dass die was viel Grundlegenderes sind und dass jeden Layer, den du oben drauf sitzt, dann, dass du quasi, keine Ahnung, Atome und Moleküle und Organismen und dann, wie die Organismen sind, miteinander umgehen und dass die noch eine Soziologie haben und die Soziologie wiederum reflektieren können, das ist immer ein Zuwachs an Komplexität. Das baut immer auf das da unten drunter auf. Also deswegen würde ich von der Art und Weise, wie die Abhängigkeiten, also Quanten gibt es unabhängig von Soziologie, aber Soziologie nur mit Quanten. Insofern ist das die viel komplexere Wissenschaft, wenn man dieses Ding aufmachen will. Ne? Wenn du halt sagst, Soziologie ist eine Komplexitätswissenschaft und Quantentheorie ist auch eine.
Ja, ja, klar. Vor allen Dingen, ich will damit eigentlich nur mit revolutionäres Wissen will ich eigentlich nur sagen, also damit vielleicht auch ein doofer Ausdruck, ich will damit sagen, also völlig also Verstehenshorizonte, die keine Tradition haben, die kein Vorbild haben, die keine Vorbilder haben. Ne? Das ist das ist Wissen um soziale Tatsache. Das hat keine Tradition, keine Vorbilder. Das hat auch in diesem Sinne keine Wurzeln, wie man sagen möchte, oder ein Grund. Also das ist die Soziologie, also soziologisches Wissen ist genauso überflüssig wie das, was es beschreibt, nämlich Gesellschaft.
Aber interessant, du machst doch Wissenschaftshistorie, du beschäftigst ja damit, ne? Und es gibt ja auch eine Zeit, in der die Physik diesen Zustand hatte, die Stellung hatte in der Gesellschaft, wie jetzt die Soziologie hat. Ne? Und dass die Gesellschaft gelernt hat, dass sie eine Physik ihr was beibringen kann oder dass die Physik was an Wissen organisieren kann, dass die Gesellschaft was davon hat, das muss ja auch erst erlernt werden. Genau. Glaubst du, dass es einen Zustand gibt, in der Gesellschaft, wo die sagt so, naja, ja, wir haben die Physik, ja, wir haben die Chemie und ja, wir haben auch die Soziologie, die ja was für uns bringt. Weißt du, wie ich meine? Ist das,
dann würde ich sagen, vielleicht.
Wenn die so neu ist, ist es denn anzunehmen, dass es dazu kommt? Oder ist
also, ich würde sagen, vielleicht. Also die Soziologie wird dann zugrunde gehen, wenn sie an dem bürokratischen Dogmatismus und objektiven sozialen Tatsachen festhält. Dann wird sie sozusagen. Also ich meine, das ist sie ja heute inzwischen geworden, eine Orchideenwissenschaft, also ein Orchideenfach. Das war ja in den 60er Jahren anders. In den 60er Jahren hat man ja, ne, da gab es ja dieses Wirtschaftswachstum, da hat man ja tatsächlich geglaubt, teilweise. Das war dann in diesen ganzen Dahrendorf-Diskussionen, da hat man ja dann tatsächlich geglaubt, Soziologie könnte etwas zum sozialen Fortschritt beitragen. Ne? Also Soziologie wäre sozusagen so eine Art von Allround-Wissenschaft, die für alle Fächer relevant wäre. Ja. Das hat sich inzwischen, da hat sich das radikal geändert. Heute ist Soziologie etwas für Bekloppte.
Aber macht Dirk Becker nicht immer noch sowas?
Was
er macht auch Dirk Becker mit Beratung und so. Jedenfalls, wenn man ihn reden hört, habe ich das Gefühl, dass er diese Schiene trotzdem fährt, ne? Dass er meint,
ja,
so,
das
er
weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich, ja, wie auch immer. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Also zunächst, ich finde den Vergleich hübsch. Vielleicht hast du den auch von mir oder so, aber wie auch immer. Die Physik war im 17. Jahrhundert eine Wissenschaft zweiten oder dritten Ranges. Das war sie, 17. Jahrhundert, also das kam aus dem Mittelalter. Das war Astronomie oder wie man eben damals nannte man das Astrologie, das war damals etwas anderes als heute, also Sternenkunde. Sternenkunde war Geometrie, Sternenkunde, Mathematik, Arithmetik und so. Das war was für Narren. Die hatten Narrenfreiheit. Die durften machen, was sie wollten, wenn sie denn darauf verzichteten, Wahrheit zu behaupten. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben darauf verzichtet, Wahrheit zu behaupten. Und dann haben sie irgendwelche mit der Hilfe der Mathematik, der Geometrie und der Astrologie irgendwelche oder Kosmologie irgendwelche Hanebüchen und Spekulationen angestellt. In diesem Zusammenhang ist auch Kopernikus wichtig gewesen, denn auch der hat das gemacht. Hanebüchene Spekulationen anzustellen, dass man eben machen durfte, weil sie keine Wahrheit behaupteten, also keine theologische. Und damit war das eine Wissenschaft zweiten Ranges. Und was ist passiert? Oder dritten Ranges sogar, das galt auch noch im 17. Jahrhundert, auch noch bei Kepler und Galilei. Das waren Außenseiter, wenn du so willst. Die erste Klasse war Theologie. Die zweite Klasse war so Juristerei und die dritte Klasse war Medizin und Geometrie und Geometer und ne, das war so letzte Klasse. Also beispielsweise, ja, das war so, so wie heute Soziologie ist. Tatsächlich, Soziologie hat tatsächlich heute genau den Stellenwert, wenn du so willst, in der Bedeutsamkeit, also was er in der Beeindruckung, in Hinsicht auf die Beeindruckungstatsache, die sich hinterlassen kann, ungefähr wie die Astronomie im Mittelalter, stimmt, ja.
Okay.
Und was ist passiert? Genau, es ist passiert, eine Revolution ist passiert, eine Revolution des Wissens, und es wurde genau diese Methodengelehrsamkeit seit Tycho Brahe, die angefangen haben, also Tycho Brahe noch ohne Fernrohr, also nur mit dem Quadranten, den Himmel, die Winkel zu messen, und zwar sehr genau, auf eine Minute genau oder so. Und aus dieser Methodengelehrsamkeit hat sich sozusagen der Kern entwickelt für ein neues Wissenschaftskonzept. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wenn Soziologie so überflüssig ist, also würde man die Soziologie einfach löschen? Die Gesellschaft wäre so eine Art Computerprogramm, und du würdest, was Soziologie angeht, einfach auf Delete drücken. Ja, keiner würde sie vermissen. Also weil sie einfach komplett überflüssig ist. Sie brauchen Soziologen wissen nichts, können nichts und haben nichts. Würde man auf Delete drücken, gäbe es nur ein paar Verlage, die Umsatzeinbußen hätten, und ein paar Professoren, die nicht eingestellt werden, aber sonst würde sie keiner vermissen. Und daraus könnte man die Überlegung ableiten, da es sie aber gibt. Das ist ja genau dann dieser Move, den der Luhmann macht. Es gibt sie aber. Sie hat keinen Nutzen, aber es gibt sie trotzdem. Und dann könnte man sich ja die Frage stellen, für welches Problem ist denn eigentlich dann die Institutionalisierung der Soziologie eine Lösung? Ne? Mhm. Wenn auch überflüssig, aber egal. Auch wenn überflüssig, es gibt sie trotzdem. Welches Problem haben wir eigentlich? Ja, und dann wäre dann die Überlegung anzustellen, dass vielleicht das Problem erst in Zukunft noch erarbeitet werden muss. Also das heißt, das ist ja dann der Theorieaufwand, den der Luhmann betreibt, dass das Problem des Sozialen zwar bekannt ist, insofern, als dass wir darüber reden können, aber erkannt ist es eben nicht.
Die Idee ist ja super spannend. Also wenn ich sagen kann, dass die Gesellschaft als System die Ressourcen aufbringt, das zu unterhalten, ich würde nur ein Stück weit mitgehen. Ich würde sagen, also wenn das System sagt, so diese Ressourcen bringe ich auf, diesen, keine Ahnung, wie hast du es vorhin genannt, diese Orchideen, die halte ich mir, ne? Die will ich haben.
Ja.
So, dann hat es ja ähnlich wie der Person, die sich dem Sozialen nicht bewusst ist, trotzdem sozial agiert, hat die Gesellschaft trotzdem gesagt, okay, ich weiß schon implizit, wofür ich es brauche, nur selber noch nicht reflektiert. Also es ist eigentlich fehlt ja nur die Reflexion oder die Entdeckung des Problems, aber es wird nicht in Frage gestellt, dass es eins gibt. Ne? Also du musst nur rausfinden, was es ist, warum es unterhalten wird.
Ja.
Und dadurch, dass es unterhalten wird, kann ich ja sagen, dass es notwendig ist. Es ist nur noch nicht erkannt.
Ja, aber das geht dann eben nicht auf dem Wege, dass sozusagen soziologisches Wissen in die Gesellschaft hinein diffundiert. Das ist es eben nicht, sondern ich glaube eher was anderes. Ich glaube eher, dass der Trick so geht, in Zukunft, so in den nächsten 50 Jahren, dass nicht etwa die Soziologen ihre Bedeutsamkeit behaupten, sondern dass die Quantenphysiker, die Biologen, die werden auch zu Soziologen. Also insofern, als dass sie auch sich mit den Tatsachen beschäftigen müssen, mit denen, an die Soziologen geübt sind, nämlich dass sie Überfluss betreiben, dass sie Überfluss produzieren. Quantenphysik wird größtenteils, die nicht in jeder Hinsicht nicht gebraucht, das kann man nicht sagen, nicht in jeder Hinsicht nicht gebraucht, aber in vielerlei Hinsicht ist das, was Quantenphysiker betreiben, einfach überhaupt nicht mehr relevant. Also Überflussproduktion, dasselbe gilt für alle anderen Fächer auch. Die von Archäologen könnte man es sagen, die eine gigantische Überflussproduktion betreiben. Und am Ende sind es nicht nur die Wissenschaftler, die diese Überflussproduktion, also Sinnüberfluss, ne, betreiben, sondern am Ende sind es wir alle, indem wir vermehrt Dinge tun, von denen wir über die wir keine Rechenschaft mehr abgeben können im gewohnt rational ethischen Sinne, nämlich Social Media. Also darüber hatten wir gesprochen, beziehungsweise darüber hatte ich mit Stefan gesprochen.
Richtig, ja.
Wir können im rational ethischen Sinne über unser Engagement für das Betreiben von Social-Media-Kommunikationen können wir keine Rechenschaft mehr ablegen. Im Sinne von, sag doch mal, was das soll, sag doch mal, was der Grund ist, sag doch mal, was das bringt und sag doch mal, was irgendjemand davon hat. Also wo ist der Nutzen ist. Das haben wir einfach nicht.
Aber wir bringen die Energie auf dafür. Und deshalb erfinden wir uns jetzt oder wir erfinden oder wir finden den. Das ist wieder genauso wie die Psychologisierung, ne? Dass ich sagen, habe ich jetzt den Grund rein erfunden? Ne? Oder war er tatsächlich? Gab es ihn wirklich zusammen? Also ich kann ja beides behaupten. Ich kann sagen, so, das ist unterstellt. Ich kann auch sagen, es war wirklich so. Du kannst nichts dagegen tun. Und so wird das natürlich auch, ne? Dass ich sage, wir entdecken jetzt ein Problem und dann halten wir es halt irgendwann dafür. Und ob das dann nur wahr ist oder nicht, es ist ja nicht ergründbar, oder glaubst du das?
Was denn?
Na, dass du, wenn du das Problem dann gefunden hast, dann sagst du, wofür ist es denn eigentlich da?
Darum geht es ja. Die Probleme werden ja nicht von Menschen. Also die sozial relevanten Probleme, das wird von Menschen nicht erfunden, sondern das sind tatsächlich sozial selbstreferenzielle Prozesse, die Konstrukte der Gesellschaft, das sind ihre Realitäten. Und das ist auch das, womit man, Konstrukte sind genau das, was eben nicht der Vereinbarung unterliegt, was eben nicht sozusagen weder der Vereinbarung noch der Verlautbarung. Konstrukte sind nichts, was sich aus Satzungen oder Vereinbarungen ergibt, sondern Konstrukte sind die sozialen Tatsachen, das ist der Härtefall. Das, was sich eben herausstellt, das ist das sozial Gemachte, das sind Konstrukte. Das sind nicht, und das sozial Gemachte sind eben durch die Prozesse des Sozialen selbst hergestellte Tatsachen. Also Konstrukte sind die Tatsachen des Sozialen. Und die werden nicht von Menschen zuerst erkannt, sondern Menschen können damit allenfalls mehr oder weniger produktiv umgehen. Aber nochmal zurück zu der Frage, was wird aus Soziologie? Also ich würde sagen, aus nichts, also aus diesem akademischen Fach wird nicht viel werden. Das ist eine literarische Beschäftigung für gelangweilte Professoren. Das ist das, was daraus in akademischer Hinsicht werden wird. Es sei denn, es kommt die Rettung und Architekten und Physiker und Ingenieure und Biologen und Künstler und Pfarrer und Automechaniker fangen an, sich wie Soziologen zu verhalten. Also sie tun grundlos, nutzlos, zwecklos, fangen sie an, sich über die Tatsachen ihres Handelns zu irritieren. Weißt du, und genau das tun Soziologen ja eigentlich. Und das gelingt dann wahrscheinlich erst dann intelligent, wenn man sozusagen den bürokratischen Machtapparat vermeiden kann, also umgehen kann. Also das ist eben dann, wenn wir anfangen, uns über die Tatsachen unseres Sozialen zu irritieren und damit auch über die Tatsachen unseres Handelns zu irritieren, dass wir das eben dann nicht tun, um da irgendwelche Formulare korrekt auszufüllen, für die wir dann Jodeldiplome bekommen, sondern indem wir zum Beispiel Podcast machen oder so.
Ja, wir sind schon da.
Also denn Selbstreferenz, das muss man eben sagen, Selbstreferenz hat immer so den Charakter des Peinlichen. Ne?
Ja.
Selbstreferenz ist immer peinlich. Deshalb ist Selbstreferenz auch immer von, wie soll man sagen, von Tabus? Ja, es sind Tabus, also irgendwelche Unberührbarkeiten spielen eine Rolle, Peinlichkeiten spielen eine Rolle, Dinge, über die man nicht so gerne redet, die man vermeiden möchte. Selbstreferenz erschwert Kommunikation enorm. Dann muss ein sozialer Aufwand selbst gelingen, der sozusagen Ablenkungsmöglichkeiten von diesen, sagen wir, Peinlichkeiten, Erschwernissen, was kann man da noch aufzählen? Also schon so eine selbstreferenzielle Frage, warum tust du das eigentlich, was du da tust? Ne? Was auch immer du gerade getan hast, so sei es nur, du hast ein Stück Holz vom Boden aufgehoben und dann kommt deine Frau und sagt zu dir, warum tust du das da jetzt
eigentlich? Was soll das sein? Aber die Idee ist jetzt, dass Social Media die Möglichkeit oder den Rahmen schafft, so selbstreferenziell zu sein und sich nicht dafür rechtfertigen zu müssen, was wir in der normalen Auseinandersetzung nicht tun müssen. Ist das
genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Genau, weil wir die Rechtfertigung, weil dieses grundlos, nutzlos, zwecklos uns auch aus eben genau auch aus den Rechtfertigungszwängen enthebt. Oder diejenigen, die es dann dennoch tun wollen, die laufen immer ins Leere. Ich weiß nicht, ob du bei Twitter diesen Daniel Pascal Zorn verfolgst. Zorni, ich nenne ihn immer den Zorni-Typ. Das ist so ein Philosoph. Ganz toll finde ich den. Ganz tüchtiger Philosoph. Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich so dein Jahrgang. Vielleicht ist er ein bisschen jünger. Der so ganz tüchtig allen Leuten die Philosophie erklärt. Ganz engagiert. Und er kann auch gut schreiben, also das ist schon. Aber so mit so wie so das Heinzelmännchen, der jetzt endlich mal die Philosophie aufräumen möchte und dies ganz tüchtig tut, wo ich dann denke, der arme Kerl, also er überlässt sich Rechtfertigungen für philosophische Begriffe. Er betreibt genau dieses Spiel und er könnte es eigentlich auch genauso gut lassen, weil es will nämlich keiner von ihm wissen.
Und ist jetzt der richtige Weg oder ist es der falsche?
Ist er kompetent? Ja, oder ist man es kann nicht? Sich das ja auch machen. Es ist ja auch irgendwie so, bei dem wirkt das so ein bisschen drollig immer. Warum das falsche, richtig und falsch gibt es da nicht, sondern nur, wo ich sage, so vergeblich einfach. So, ja. Ne? Ob das falsch ist das nicht, aber er könnte es einfach lassen. Er könnte einfach aufhören, sich zu rechtfertigen für einen Satz, der den Anspruch erhebt, wahre Erkenntnis zu sein. Für den schreibe ich einfach nur noch auf. Für den muss ich mich nicht mehr rechtfertigen. Ich muss also nicht noch sagen, dass das im amerikanischen Pragmatismus, im deutschen Idealismus und im, ich hätte jetzt beinahe gesagt, im russischen Föderalismus, aber nein, also dass das auch schon so gesagt worden ist, das muss ich einfach nicht mehr sagen. Also, ne, aber er tut's
halt.
Aber
das gilt ja für Gesamt-Twitter, das gilt ja für Ganz-Twitter, ne, egal was
ja, genau. Da steht. Sie rechtfertigen sich für Dinge, die man hören will. Und das ist zunächst, ne, und gerade diese, die grundlos, nutzlos, zwecklos, genau diese Paranoia, auf die wir uns einlassen, die enthebt uns ja eigentlich von solchen Rechtfertigungszwängen. Deshalb finde ich übrigens so einen Professor wie Dick Becker, den finde ich total interessant, weil er so ganz sanft, aber bestimmt eben sich daran beteiligt. Er ist Professor, der festgelegt ist, eben auf Rechtfertigungshandeln. Ist klar, er muss begründen, warum er denn ein Gehalt bekommt und er muss begründen, warum er denn wichtig ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass er so einer ist, der das dem genau diese Dinge auch schon nicht mehr so wichtig sind. Und der eben die Schwierigkeit sieht, wie kann man sich in Social Media Kommunikation einbringen, also dann
auch mit Namen.
Genau, ja. Mit Namen und auch mit Gesicht und so. Und gleichzeitig diese Paranoia auch bändigen. Denn das wäre ja der Job. Ne? Wie kann man diese ganze Paranoia, wie kann man die in Ordnung bringen? Insbesondere dann, wenn wir nicht einfach sagen können, die Ordnung, um die es geht, ist eine Vereinbarungssache. Oder die ist eine Sache der Ansage. Oder die ist eine Sache, wo du eine Unterschrift leisten musst oder so etwas. Ne? Sondern ja. Im Gegenteil, die wäre erst noch zu finden. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne würde ich sagen, tatsächlich bist du ein Soziologe, kein Akademischer, aber darauf käme es auch nicht an. Verstehst du, was ich meine? Übrigens, wenn ich das sagen darf, also das Soziologiestudium, das ich absolviert habe in 90er Jahren, das könnte man heute ohne weiteres absolvieren, indem man nur ein paar Wikipedia-Artikel durchliest. Wikipedia gab es in den 90er Jahren noch nicht, aber ich versichere dir, der Kenntnisreichtum, mit dem die Wikipedia-Artikel über soziologische Literatur geschrieben sind, dieser Kenntnisreichtum entspricht teilweise mehr, ist teilweise größer als das, was ich im Studium der Soziologie in den 90er Jahren an der Universität in Marburg lernen konnte.
Da bin ich ganz vorsichtig, weil solche Texte so dicht sind, diese Wikipedia-Texte sind so extrem dicht, dass du damit noch was anfangen kannst, wenn du damit dich schon auseinandergesetzt hast. Also das, was da drin steht, mag ja inhaltlich.
Würdest du, also du könntest, wenn du dich ein halbes Jahr lang mit Wikipedia-Artikeln zur Soziologie beschäftigst, hast du, also wenn du dich ein halbes Jahr lang damit beschäftigt hast, jeden Tag das aufmerksam studierst, dürftest du nach einem Jahr mehr begriffen haben von der Soziologie als das, was ich im Laufe von 8 Semestern im Studium der Soziologie gelernt habe in den 90er Jahren. Das ist tatsächlich so, denn so viel war das nicht.
Ja, ich bin immer ganz, ganz, ganz vorsichtig mit diesem, also ich sehe das ja auch so, ne? Ich gucke drauf zurück und ich gucke auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen drauf zurück, was denn eigentlich noch da ist von dem Wissen und dann ist es halt nicht, also oft, ne, von was ganz Spezifischen einfach nicht mehr so viel. Und dann gehe ich da rück und denke so, wie viel hast du denn eigentlich gelernt? Das ist, so viel ist es nicht. Und dann denke ich mir so, das ist aber. Also die Denke oder die Gedenkmodelle, mit der man zur Uni oder was auch immer, zu irgendeiner Ausbildung geht, sind so komplett anders als das, was man hat, wenn man wieder rauskommt. Ich denke, dieser Umbau ist so viel tiefgreifender und der braucht halt sehr viel Zeit und sehr viel Reflexion. Und deswegen ist dieses inhaltliche Ding gar nicht wichtig, also nicht gar nicht wichtig, aber es ist nicht wirklich entscheidend. Und deswegen kann der Artikel auch durchaus mehr oder die paar Artikel mehr Wissen haben, als du meinst, damals aufgenommen zu haben. Aber er würde natürlich nicht das ersetzen können. Ne? Weil wir letztens auch davon sprachen, was passiert mit der Universität, wenn dann alle mal rausfinden, dass man die Mathe-Vorlesung und Chemie-Vorlesung und Physik-Vorlesung und wie sie alle heißen, wenn man sie 10, 20 Mal online hat, einfach nicht noch eine braucht und auch nicht jedes Jahr dahin gehen muss und nicht jedes Jahr die Vorlesung halten muss. Ja, und ja, und wie findet dann Universität statt? Ne, das ist ja, und kann ich dann sagen, okay, im Artikel steht alles drin, ne, dann bist du Soziologe, du hast das alles gelesen, hier schreibst du in Text. So, und dann kriegst du bei uns mein Jobe-Diplom. Kann man das so machen oder fällt es komplett auseinander?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, also wie hast du es gesagt, wenn man eines Tages herausfindet, dass man die gleiche Mathe-Vorlesung nicht tausendmal besuchen muss, sondern eigentlich nur ein einziges Mal. Dann, genau, wenn man das sozusagen automatisiert. Ne? Also das ist tatsächlich so. Und das Argument übrigens, dass es ja auch Wissensfortschritt gibt und das ist ja, ne, das zieht da nicht so richtig, denn tatsächlich, natürlich gibt es Vermehrung von Erkenntnis, das ist keine Frage, aber braucht man dafür einen Professor? Ja. Ne? Ja. Darum geht es ja. Ne? Also ich glaube schon, die Universität wird es auch noch in 200 Jahren geben, daran habe ich keinen Zweifel, aber es wird sie eben ohne Professoren geben. Professoren werden nicht gebraucht. Es wird Lehrer geben, ja. Es wird auch Schüler geben, ja. Aber was es geben wird, ist sozusagen eben der Rollenwechsel. Also wir hatten darüber gesprochen, ne? Ja. Ich habe das in den 90er Jahren erlebt, dass ein Professor die Ethnologie unterrichtet hat und als er dann Italienisch lernen wollte, was er an der Universität hätte tun können, denn an der Universität an Marburg wurde jede Sprache gelehrt, die auf der Welt gesprochen wird. Was hat er gemacht? Er ist zur Volkshochschule gegangen. Also nicht an der Universität, sondern zur Volksschule. Und dort hatte er einen Dozenten, der sein eigener Student war. Das ist so diese Verschwendung eigentlich. Das ist sozusagen diese mangelnde Optimierung. Die Universität ist eben nicht nur für den Professor da, sondern auch nicht für den Studenten, sondern eigentlich nur fürs Lernen. Die Universität ist eine sich selbst organisierende Lerngruppen. Wie sagt man? Selbsthilfeorganisation für Lerngruppen. Für Lerngruppen oder so etwas. Also eine Selbsthilfeorganisation für Lerngruppen. Mehr muss Universität gar nicht sein. Also, und wir brauchen keine Universität und keine Schulen und auch keine Volkshochschulen und wir brauchen, ne, sondern wir brauchen eigentlich nur eine Universität. Und wir brauchen auch keine Grundschulen und keine Hauptschulen. Und wir brauchen auch keinen Unterschied zwischen Primärschule und was weiß ich, Hochschule. Nein, wir brauchen nur eine Universität.
Ich glaube, dass das einfach, dass so eine Netzgemeinde sehr, sehr viel affiner ist, solche Auseinandersetzungen, also ne, sich, auch weil es schon Diskurs geübt ist, ne, die wissen ja, haben sie auch nicht schon erlebt, und das wird sich eher online zusammenfinden, ist meine Erwartung, was übrigens das Thema ist, das ist eher meine Erwartung, dass es sehr viel eher online dazu kommt und dort auch stattfinden wird und dort auch bleiben wird.
Nein, ich glaube schon, dass für Lernen, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass für das Lernen, für das sich einprägen können von Sachverhalten, für die Steigerung von Faszination und von Wissbegier, da spielen körperliche Tatsachen eine große Rolle. Und wo körperliche Tatsachen eine große Rolle spielen, spielt auch die Begegnung eine Rolle.
Okay.
Doch. Also man kann das Lernen, das ist wie Sex. Also Lernen ist wie Sex, das kannst du nicht einfach nur mit Cybersex, das ist nicht dasselbe. Also
sag bloß.
Lernen ist ungefähr so, also Lernen oder Forschen ist dem Sex sehr ähnlich. Also das, oder nicht ganz unähnlich, sagen wir so. Doch, weil es da auch immer um, es geht ja auch, also ich würde das als eine Dauerprüfung, also ich stelle mir die Universität vor, in der es nicht etwa den Unterschied gibt zwischen einem Unterricht und danach kommt die Prüfung, sondern wo sozusagen die Prüfung selbst der Unterricht ist. Denn das ist ja so, die Kommunikation ist ja immer auch eine Prüfoperation. Wie weit kann ich eigentlich mitgehen? Wie weit kann ich jemandem zuhören? Wie weit kann ich das dulden, was jemand sagt? Ja. Wann falle ich jemandem ins Wort? Wann will ich widersprechen? Oder wann widerspricht jemand? Wann ist Glaubwürdigkeit noch gegeben? Oder wann nicht mehr? Also und solche das sind alles Prüfoperationen, die da stattfinden. Solche Prüfoperationen sind nicht etwa Einwegoperationen, sondern die prüfen sich gegenseitig, die Beteiligten.
Ja.
Und dafür
sind also sie an Kommunikation. Zugehörigkeit und das System auf Zugehörigkeit andersrum genauso.
Ja, was kann begeistern beispielsweise? Was kann begeistern? Was kann Aufmerksamkeit binden? Was kann auch Beschäftigung binden? Also wann und was kann auch Gesprächsbereitschaft binden und so? Und dafür ist Begegnung wichtig. Das fällt nicht weg. Nee.
Okay.
Das kann nicht wegfallen. Das ist, es ist gemeinsam, ob das nun gemeinsam in einem Raum zu sitzen und Bücher zu lesen oder über Bücher zu reden oder ob man gemeinsam spazieren geht, ob man Exkursionen betreibt, ob man durch ein Museum geht oder ob man gemeinsam mit dem Spaten irgendwie Erde ausbuddelt. Das fällt nicht weg. Nein. Archäologen oder auch Soziologen, die Störexperimente machen oder nein.
Also der Überschuss ist weiter da und der wird auch weiter dafür ausgegeben, so eine Institution zu unterhalten.
Ah, das glaube ich schon. Also das ist ja auch der Grund, weshalb man mit diesem ganzen Corona-Quatsch, man könnte das so eine Präsenz, man könnte das einfach so abschaffen. Antwort: Nee, kann man nicht. Das kann man nur dann abschaffen, wenn man meint, es käme nur darauf an, die Beschäftigung mit dem Formular herzustellen. Du musst doch, wir müssen doch nur miteinander reden, damit du hinterher weißt, wie du das Formular ausfüllen kannst. Und dann müssen wir nur miteinander reden, dazu müssen wir uns nicht begegnen. Ja, klar, dann kann man das vielleicht meinen. Dann kann man vielleicht sagen, du sitzt vor deinem Bildschirm und ich sitze vor meinem Bildschirm und wir helfen uns gegenseitig, aber unsere Formulare auszufüllen, wenn es nur darauf ankäme. Aber das ist nicht wissenschaftsfähig, sowas.
Ja, das kann sein. Ja, das hat ganz praktische Gründe, dass das nicht wissenschaftsfähig ist, weil halt so ein Labor nun mal Anwesenheit erfordert. Ne? Du musst halt vor dieser Maschine stehen, was reintun, was rausholen, ne? Was einstellen. Das ist halt einfach gar nicht remote möglich. Nein. Also das habe ich auch nicht in Frage gestellt, als so ein Ort der Forschung gibt, nur halt so wie, weil wir letztens über diese Bachelor-Absolvierenden gesprochen haben, dass die quasi die Uni nie von innen gesehen haben. Und so eine Art Studium, also ein Grundstudium oder so eine Grundlagenvermittlung, könnte man wirklich gut offsite machen. Aber gut, das ist
gerade das meine Erwartung. Gerade Physiker beispielsweise. Wann beginnt die Ausbildung eines Physikers? Die Ausbildung eines Physikers beginnt mit dem Basteln mit Legosteinen. Da fängt das an. So. Und die lassen es dann ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, vor vielen Jahren hatte ich mal die Begegnung in, wo war es? Ich glaube, es war in Chemnitz oder es war in Leipzig, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war Chemnitz. Da hatte ich mal so eine Hackerspace kennengelernt. Da bin ich mal zu den, die hatten da so einen Hackerspace organisiert, und da bin ich mal zu den Jungs, hauptsächlich Jungs, mal in die Werkstatt bin ich mal reingekommen. Ein Raum, der ungefähr doppelt so groß war, hier mein Arbeitszimmer. Und das war vollgestopft mit, also es war wirklich so eine richtige Werkstatt. Also man hat eindeutig gesehen, also der Verzicht auf Spielzeug ist, das geht nicht. Du kannst nicht Wissenschaft machen ohne Spielzeug. Also das geht nicht. Ja. Also in der Physik geht es nicht und in der Soziologie wird das erst recht nicht gehen. Also Spielzeug muss gebraucht werden und Spielzeug, das ist und Spielzeug ist auch Kinder spielen nicht gern allein. Nein, das macht niemand gern. Die suchen sich schon ihre Versammlungsorte. Und das ist ähnlich wie Sex. Also wenn es verboten wird, dann suchen sich andere. Das Lernen funktioniert wirklich so ähnlich. Das ist wie Wasser, das sucht sich seine Wege. Das kann man nicht. Also ich würde das so formulieren: Lernen oder Intelligenz allgemein. Intelligenz verhält sich wie Unkraut, das kommt immer durch. Du kannst das deprimieren, ja, du kannst das vergiften, ja, du kannst das ausrotten, ja, aber du musst auch dabei bleiben. Der Gärtner muss, wenn er will, der Unkraut vernichten, er muss wirklich streng bleiben, aber sobald er eine Schwäche zeigt, wupp,
kommt das Unkraut so. Selbst.
Und Intelligenz verhält sich genauso auch. Da kann man nichts machen. Und das war auch immer so, also deshalb bin ich da überhaupt nicht pessimistisch, sondern nur die Durststrecken sind natürlich immer dann.
Ja. Gut, ich glaube, zur Erwartung kommen wir nicht zurück.
Na, dann machen wir es beim nächsten Mal. Wie dirigiert Erwartung Kommunikation?
Ja. Gut, dann.
Ja, für Vielen heute, Dank. Wir wollen in 14 Tagen wieder miteinander sprechen.
Ja. ohne Gast, wie ich gelernt habe. Sehr schade, aber ja, ist so.
Wenn er Gast nicht will, dann will er nicht. Genau. Okay, Klaus, dann wünsche ich dir für heute erstmal alles Gute und alle, die zugehört haben, auch. Und du lädst es dann
hoch. Ich dir, ne? Auch. Genau, mache ich. Und wir sehen uns alle am Mittwoch.
Genau. Okay.
Ciao.
Also, tschüss.